Einen schönen guten Morgen. Jesus, dein Licht. Und dieses Licht möge heute aufgehen. Die Liebe Gottes möge unter uns sein und seine Gegenwart möge uns berühren. Preis dem Herrn. Ich spreche heute, die wahre Liebe stirbt nicht. Und die Frage ist, was ist die wahre Liebe? Ist es nur Sex? Ist es nur, dass man so Freundschaft hat? Was ist die wahre Liebe? Die wahre Liebe stirbt nicht. Jesus, die sagt, in der Endzeit wird die Liebe erkalten und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. In den Sendschreiben heißt es sogar schon ganz am Anfang bei der Urgemeinde, erwecke die erste Liebe. Denn da ist schon die erste Liebe vor 2000 Jahren erkaltet. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 13, darüber werde ich heute sprechen, 1. Korinther 13, die Liebe. Was ist die Liebe? Die Liebe ist das Größte überhaupt. Alles hört auf. Hoffnung hört auf. Glaube hört auf. Weissagen hört auf. Zeichen und Wunder hören auf. Alles hört auf. Aber die Liebe bleibt bestehen. So. Und die Frage ist, wo finden wir noch Liebe? Gibt es noch auf dieser Welt überhaupt noch Liebe? Wahre Liebe existiert nicht im Verstand. Die wahre Liebe existiert nicht in Worten. Die wahre Liebe existiert nicht in Werken, indem wir was tun, was Gutes, was Nettes, was Freundliches tun, dass wir anderen Leuten helfen, dass wir sozial sind, was auch immer es sein mag. Die wahre Liebe besteht auch nicht im Willen des Menschen. Ich liebe dich, verstehst du? Das kann man so leicht sagen, das geht so leicht über die Lippen. Ich liebe dich, aber was ist die wahre Liebe? Was ist die wahre Liebe? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wahre Liebe gibt es nur im Herzen. Wenn man kein Herz hat, gibt es keine wahre Liebe. Also nur im Herzen. Das Herz ist das merkwürdige Ding im Menschen. Eigentlich ein Muskel, nur eine Pumpe. Das ist das Herz. Aber da heißt es, die wahre Liebe besteht im Herzen. Und dort im Herzen ist der Sitz der Seele. Eigentlich ist das Herz gar nichts. Das ist nur so ein bisschen Muskeln. Ja, mehr nicht. Man glaubt mit dem Herzen und so weiter. Und man liebt auch mit dem Herzen. Und wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über, steht in der Bibel. Obwohl das Herz noch gar nichts ist. Also für mich ist das Herz nur so groß wie eine Faust, mehr nicht. Verstehst du? Und dieses Herz ist eine Pumpe, mehr nicht. Und diese Pumpe ist gerade das, was die wahre Liebe ausmacht. Wir denken mit dem Herzen und wir sehen mit der Seele. Wir sehnen uns mit dem Herzen, also mit der Sehnsucht des Herzens. Wir sprechen immer von der Sehnsucht des Herzens. Wir sagen oft, was dir dein Herz dir sagt, das tu, geh nach deinem Herzen. Eigentlich ist das Herz so ein merkwürdiges Ding. Also zuerst, bevor ich über die Liebe spreche, möchte ich über das Herz sprechen. Was ist das Herz? Das Herz ist so etwas wie die Sonne, ein Mikrokosmos. Ja, in der sechsten Schwangerschaftswoche, wenn die Mutter mit ihr schwanger ist und war oder war, ist, da beginnt das Herz zu schlagen. Und zwar erst in der sechsten Woche. Und das Baby ist nur 4 Millimeter groß, also gar nicht so groß, dass du überhaupt sehen kannst. Nur noch so ein bisschen Schleim, verstehst du was? Das ist das Leben. Aber da fängt das Herz an mit der sechsten Woche. Das Gewicht des Babys ist gar nicht mal messbar. Nur nebenbei das Herz, verstehst du? Aber das Herz ist das Wichtigste im Menschen nach dem Herzen. In der sechsten Woche beginnt das Herz zu schlagen. Anfangs ganz zart und langsam und dann immer mehr. Also es steigert sich zuerst mal 100 bis 120 Mal in der Minute, verstehst du? Das Herz des kleinen Babys, dieses Embryos, beginnt zu schlagen in der sechsten Woche. Ab der sechsten Woche zeigt sich das Herz als kleiner blinkender Punkt. So sind die Wissenschaftler, verstehst du? Und das Herz, aus dem Herzen kommt alles raus, in den Herzen ist alles drin. Und wenn das Herz voll ist und dergleichen, verstehst du? Das Herz bestimmt unser Leben. Es ist der Ort der wahren Liebe, dieser blinkende Punkt, ja. Das sieht man noch nicht mal unter dem Mikroskop, verstehst du, da muss man genau hinschauen. Gott will das Herz haben, gib mir dein Herz, verstehst du, das, was am Anfang war, was am Anfang gewesen ist, gib mir dein Herz. Deshalb fängt Gott mit dem Herzen an, mit dem Herzen beginnt dann später sich das Gehirn zu bilden, dass die Nieren, die Leber und die ganzen Innengeweide und so weiter. Und in der Bibel heißt es, wo das Herz ist, da ist auch dein Schatz, oder wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Was ist das Herz? So ein merkwürdiges Ding. Über das möchte ich zuerst mal einsteigen hier. Ab der sechsten Woche entwickeln sich um den Herzen herum sämtliche Organe, auch die Hände. Das ist nichts anderes wie eine Verlängerung des Herzens. Verstehst du, die Hände? Ein offenes Herz, verstehst du? Du gibst, verstehst du? Vom Herzen aus gibt man das. Ja, vom Kopf bis zu Zehen entwickelt sich alles aus dem Herzen heraus. Das Herz ist das erste Stück ab der sechsten Woche im Mutterleib. Und die Bibel sagt, du hast mich zubereitet, den Mutterleib wunderbar sogar zubereitet, was auch immer heißt. Dort entwickelt sich das Bild Gottes in uns, ja, vom Herzen aus. Vom Herzen geht alles aus. auch das ganze Leben. Und deshalb ist das Herz so wichtig für den Menschen. Das Herz. Wenn das Herz aufhört, bist du nicht mehr da. Da hörst du auf zu existieren. Und das können wir mit Verstand nicht erklären oder verstehen. Was ist das Herz, das menschliche Herz? Ich habe mir oft Gedanken gemacht. Was ist das Herz? Nicht größer wie eine Faust, so ist mein Herz wenigstens. So sagen die Wissenschaftler, das Herz ist nicht größer wie deine Faust. Schau deine Faust an, dann weißt du, wie groß dein Herz ist. Aber dieses kleine Ding bestimmt dein Leben. Hier im Herzen ist ein Ort, das weder durch Verlangen, noch durch Manipulation, noch durch Kontrolle erschaffen oder entwickelt werden kann. Alle Organe kommen von dem Herzen her. Zuerst ist das Herz und dann kommen alle Organe des menschlichen Körpers. Es existiert in diesem geheimen Raum des Herzens, wo nichts drin ist. Verstehst du? Nur eine Pumpe, zwei Kammern und ein paar Klappen. Ja, das ist alles. Das ist das Herz des Menschen. Dieser Raum ist nur von einer Substanz besetzt und das ist Liebe. In diesem Herzen ist nichts anderes drin als Liebe, als die Sehnsucht nach Liebe, als das Verlangen nach Liebe. Das ist in dem Herzen drin. Ja. Und von dort aus entwickelt sich der ganze Mensch, der ganze Organismus, alles was wir sind. Und dieses Ding namens Liebe ist die mächtigste Substanz des Universums. Der mächtigste Gedanke ist Liebe. Gott liebt den Menschen und von der Liebe entwickelt sich der Mensch. Lasst uns einen Menschen machen nach unserem Bild. Dass wir ihm dienen können. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23, da heißt er, dass der Mensch ein dreiteiliges Wesen ist, Geist, Leib und Seele. Und das entsteht hier drin im Herzen nach der 6. Woche. Stell dir mal vor, wie gewaltig das ist, wie großartig das ist der Mensch. Dein Geist ist das wahre Du, deine Seele ist dein Verstand, dein Wille ist dein Intellekt und deine Emotionen. Diese göttähnliche Liebe entsteht im Herzen, nicht im Verstand. Auch später nachher, wenn sich zwei Leute sich verlieben, zwei Herzen sich verlieben, entsteht das nicht im Verstand, es entsteht im Herzen. Entweder ist das Herz dabei oder ist das Herz nicht dabei. Wie in 1. Korinther 13 heißt, da wird es beschrieben, ist eine Entscheidung. Ja, und es findet in der Seele statt. Ich will lieben, ich liebe dich, ich verstehe dich, ich bin für dich. Und so ist Gott, so fängt das Leben überhaupt an mit Liebe. Das Größte im Universum ist die Liebe. Alles vergeht, alles wird vergehen. Eines Tages wird vieles, was du siehst, nicht mehr geben. Diese gottesgleiche Liebe wird beschrieben als geduldig, als freundlich, als nicht neidisch, als nicht prahlerisch, als nicht stolz. Lies mal 1. Korinther 13. Diese gottesgleiche Liebe wird beschrieben als nicht unhöflich. Und all das wird uns mitgegeben, mit auf dem Weg, wenn wir anfangen zu pulsieren, zu leben. Diese gottesgleiche Liebe ist nicht unhöflich, nicht selbstsüchtig, nicht lässt sich nicht leicht verärgern. Diese gottesgleiche Liebe führt keine Aufzeichnungen über das Unrecht. Was hast du mir angetan? Ich habe diese Tage gesprochen über die Hauptprobleme des Menschen. Stolz, dass der Mensch nicht vergeben kann, sich nicht versöhnen will und dergleichen. Das ist das Problem, was wir hier in Deutschland haben bis heute. Nach 6000 Jahren Zivilisation. Diese gottesgleiche Liebe erfreut sich nicht am Bösen, freut sich aber an Wahrheit, an Güte, an Freundlichkeit. Diese Gottesliebe, gottesgleiche Liebe, die schützt immer, vertraut immer, hofft immer, beharrt immer. Und da heißt es, und die versagt nie. Alles versagt, aber die Liebe Gottes versagt nicht. Und ich spreche darüber, die wahre Liebe stirbt nicht. Die wahre Liebe, die von Gott kommt. Alle anderen Lieben kannst du vergessen. Alle anderen Eigenschaften der Liebe kannst du vergessen. Das sind nur noch Blabla, nur noch Worte. Verstehst? Die wahre Liebe, ich spreche über die wahre Liebe. Die göttliche Liebe oder gottähnliche Liebe, die von Gott kommt. All diese Attribute, die Charaktereigenschaften sind eine Frage der Wahl des Willens, was wir hier machen. Will ich auch so leben, wie Gott will? Will ich auch so vergeben, wie Gott vergibt? Will ich auch so handeln, wie Gott handelt? Das ist alles andere nichts, sind nur Resultate, nur die Auswüchse der inneren Vorgänge, so wie die Arme. Die Arme, meine Arme sind nichts anderes als die Auswüchse des Herzens oder meine Zunge kommt auch aus dem Herzen. Also wird vom Herzen bestimmt, ist mit dem Herzen verbunden. Alles ist mit dem Herzen irgendwie verbunden und verquickt. Und wir entscheiden, dass wir geduldig sein wollen oder nicht. Wir entscheiden, wie wir uns verhalten wollen. Wir entscheiden, ob wir freundlich sein wollen oder eifersüchtig, neidisch. Wir entscheiden, ob wir unhöflich sein wollen oder höflich sein wollen. Wir entscheiden, ob wir ausfällig werden, verstehst du, wenn das passiert? Ich schluck das, verstehst du? Ja, ich nehme das nicht zu Herzen. Und man sagt es ja, wir müssen das Herz verstehen. Wenn wir das Herz verstehen, ich nehme mir nicht zu Herzen, da ist ja gar nichts drin in diesem Herzen, verstehst du? Aber wir nehmen uns manchmal so viel zu Herzen. Ja, wir entscheiden, ob wir pflegelhaft werden oder ob wir sanftmütig und demütig werden. Wir entscheiden, ob wir grob werden oder wie wir reagieren. Das Herz entscheidet. Lebe nach deinem Herzen, sagen wir immer wieder. Handle nach deinem Herzen. Was? Das heißt nicht nur, ob das gut oder schlecht ist, sondern wie dein Herz dir sagt. Die gottähnliche Liebe ist eine Entscheidung der Seele und muss mit Demut und Freude ausgeführt werden. Schließlich würde Gott niemals etwas befehlen, was wir nicht tun könnten. Sei geduldig, sanftmütig, freundlich und. Ja, Gott würde uns nichts befehlen, was wir nicht könnten, was nicht im Herzen schon drin wären, was er uns nicht auf dem Weg mitgegeben hätte, wozu wir nicht in der Lage wären. Die Seele eines Menschen ist dem Menschen selbst unterworfen. Ich bestimme, wie mein Herz reagiert. Ich kann brutal werden, ich kann hart werden, aber ich kann sanftmütig und demütig werden, so wie Jesus Christus einmal war. Es gibt also eine Liebe, die in die Tiefen des Herzens zu finden ist, nirgendwo anders. Was empfindest du in deinem Herzen, wenn du deinen Nachbar siehst, deine Nachbarin siehst, wenn du den Kranken siehst, wenn du den Armen siehst, wenn du den Schwachen siehst, wenn du den Reichen siehst, wie reagierst du? Deine Reaktion passiert im Herzen. Entweder fängt es hoch zu pumpen und zu schlagen, du bist aufgeregt oder du bist beruhigt und sanft und friedlich. Es ist deine Entscheidung und wir entscheiden, wie unser Herz weitergeht, wie mit unserem Herzen funktioniert. Ja, wir können nicht diese Entscheidung verdrängen. Unser Herz fühlt so mit. Ja, selbst wenn du Blocker nimmst oder Blutdrucktabletten nimmst, verstehst du, all das bestimmt dein Herz. Die Arbeit, was du machst, ob du dich aufregst oder dich nicht aufregst, alles bestimmt das Herz, das ganze Leben. Es ist ein Ort des Verliebtseins. Zwei Herzen finden zusammen. Ja, es ist gut und schön, wenn man das so sagt, aber ich weiß nicht, ob hier in der westlichen Welt das überhaupt funktioniert. Ja, man trifft sich irgendwo an der Snackbar in der Ecke und so weiter und denkt, man hat sich verliebt oder in einer Disco irgendwo und dann denkt man, ja, wir haben uns verliebt. Ich bin in Indien, ich war schockiert zuerst einmal, als ich in Indien war. Da kommt so ein kleines Mädel zu mir und sagt, da hinten sitzt mein Mann. Verstehst du? Und die ist vielleicht 6, 7 Jahre alt. Und ich habe gesagt, dann habe ich den Pastor gefragt, das war die Tochter sogar vom Pastor. Dann habe ich gesagt, was, ihr verheiratet die Kinder jetzt schon? Und sagt, ja, also wir beten für die Kinder. Und aus der Familie kommt der Junge, verstehst du? Und der würde zu meiner Tochter passen. Und ich habe dann mit der Familie gesprochen und so weiter. Und dann sagt der Pastor, bei euch in Deutschland, da ist die Liebe gleich heiß am Anfang und dann wird sie kalt. Bei uns ist die Liebe kalt am Anfang, aber der Ofen wird immer wärmer. Und darüber habe ich viel nachgedacht und habe gesagt, das stimmt vielleicht. Vielleicht ist es richtig. Vielleicht steckt eine Wahrheit dahinten. Weißt du, die Leute müssen zuerst mal heiß werden, sich verlieben, richtig verlieben, nicht nur schnell verlieben. Und das ist alles, was so schnell geht, ist für mich vom Teufel. Alles große Vision, Welterweckung, Wiederkunft Jesu und weiß ich sonst noch was. Verstehst du? Und dann ist nichts mehr von diesem ganzen Luftblasen da. Nichts mehr da, verstehst du? Warte mal 3 Wochen, 3 Jahre oder 30 Jahre, da ist nichts mehr da. Und wenn ich sehe, wie viele Leute sich scheiden lassen, die sich so verliebt sind, ein Herz und eine Seele, ja, aber das ist bei den meisten Leuten hier im Westen nicht mehr der Fall. Das ist nur noch von Materialismus geprägt in aller Liebe. Es ist ein großer Unterschied zwischen entschlossener Liebe und der Liebe des Herzens. Sie waren ein Herz und eine Seele, die Christen, die ersten Christen. Aber das findest du heute nicht mehr, verstehst du? Jeder so sein Bereich, sein Umfeld, lebt nur für sich selbst, verstehst du? Und da kam in der Urgemeinde etwas dazwischen, verstehst du? Der einer mehr Schnitzel bekommen oder mehr Würstchen bekommen oder mehr Speck bekommen in der Suppe und der anderen weniger. Und dann gab es schon wieder Streit und Knatsch. Weißt du, das hängt mit Materialem. Hier in der westlichen Welt hängt so viel alles mit Materiellem zusammen. Habe ich das nicht, verstehst du? Und dann ist die Liebe kalt. Bei uns wird die Liebe warm und heiß, so wie der Inner gesagt hat, so ich bin jetzt abgekommen von dem ganzen Richten, verstehst du, dieses Verheiraten von Kindern. Es gibt einen Unterschied und es macht auch Unterschied, ob du aus einer guten Familie kommst, du hast deine Schwester, oder einen Bruder, oder deine Eltern, deine Tanten, deinen Onkel, deine Cousinen und so weiter, und du liebst sie. Aber würdest du für diese Cousinen, für diese Schwestern und Enkel und so weiter, oder Neffen sterben? Und die Bibel sagt einmal, nur der hat etwas, der hat die echte Liebe, der bereit ist, auch für seinen Cousin oder Cousine zu sterben. Bist du bereit, für deinen Bruder zu sterben, in den Riss zu geben? Wir haben so viel Verrat unter den Christen. Und daraus wird resultiert das Wort, würdest du in den Tod gehen und nicht verraten und schweigen und so weiter und sagen, ich gebe nichts preis, ich weiß nicht, wo der wohnt, mir geht das nichts an. Verstehst du, kannst du über deinen Bruder, deine Schwester schweigen und lieber in den Tod gehen? Wer würde für dich sterben? Überleg einmal, wer würde für dich sterben? Nur der, der ein Herz für dich hat. Und die meisten haben kein Herz für dich. Die meisten haben kein Herz für dich. Ich sage das als Pastor, ich weiß aus Erfahrung, ich kenne die Christen durch und durch aus 50-jähriger Erfahrung. Ja, auch diese sogenannte Gottesliebe. Ja, wir lieben Gott und wir lieben unseren Nächsten. Und weißt du, wie du deinen Nächsten lieben sollst? Wie dich selbst. Da ist ein Geheimnis da drin. Du sollst Gott lieben wie dich selbst, verstehst du? Und wer liebt sich noch wie sich selbst? Wer liebt seinen Nachbarn, seine Nachbarin wie sich selbst? Verstehst du, ich würde alles aufgeben für diese Person, mich aufopfern. Nicht einmal Mann oder Frau würde sich aufopfern. Ich habe euch gestern erzählt, ich habe da für Werner und Ruth eine Predigt gehalten in Stuttgart. Ich habe sie getraut und ich habe dieses Bibelwort bekommen, seid einander Gehilfen. Ich, sagte Werner, ich muss doch nicht der Ruth helfen, die soll sich selber helfen. Verstehst du? Und so weiter. Die meisten wollen nicht einmal Gehilfen sein. Dem Partner Gehilfen sein, wenn die Gehilfen krank, die Nachbarin oder die Partnerin krank ist oder schwach ist. Es gibt also eine Liebe, die in die Tiefe des Herzens reicht und hat nichts mit irgendwelchen Entscheidungen zu tun, aber es gibt eine Liebe, das ist die Mutterliebe. Ja, die Mutterliebe. Denn die Mutter hat dich 9 Monate unter dem Herzen getragen und den Rest trägt sie auf dem Herzen. Meistens sollte so sein, auf jeden Fall. Ja, du bist für die Mutter was Besonderes. Sie hat dich unter dem Herzen getragen. Sie hat einen dicken Bauch gehabt, wegen dir. Hat sich geniert vielleicht, kam im Verruf, wie auch immer. Und die Mutter, und ich denke, die Mutter würde für ihr Kind sterben, unter Umständen. Die Mutter, Gott sagt, wie eine Mutter sich ihrer Kinder erbarmt, so erbarmt er sich. Das ist die wahre Liebe, von der ich heute spreche. Alles andere ist für mich Ramsch. Ja, die Mutter ist was Besonderes. Sie nimmt einen besonderen Platz im Leben eines Menschen. Der Bruno Bese und viele andere Leute, die im Krieg waren, die erzählt haben, die in den Schützengräben waren und gesehen haben, wie ihre Kollegen oder Nachbarn und ihre Mitkämpfer sterben. Die haben gesagt, oder er hat mir erzählt, und ich habe darauf zuerst mal gar nicht geglaubt, aber ich bin der Sache nachgegangen. Und die ganzen Soldaten, die starben, die im Sterben lagen, die haben nicht nach der Frau gerufen, die haben nicht nach der Schwester gerufen, die haben nach der Mutter gerufen. Der Mensch ruft nach der Mutter. Und wenn er auch stirbt, dann sieht er dieses Tunnel, dass er dieses Tunnel durchgeht. Und das ist die Schwangerschaft, die Geburt, ja, das Werden des Menschen. Er sieht durch den Tunnel, da kommt Licht wieder rein. So, es gibt... Und ich habe in Süddeutschland eine Geschichte gehört, ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber ich erzähle es weiter. Da brannte ein Bauernhof ab und da war eine Henne, die hat ihr Küchlein oder ihre Flügel genommen. Die Henne ist verbrannt, aber die Küchlein haben überlebt. Die Henne, das ist die Mutter, die hat geschützt und so weiter. Die Mutterliebe. Und die Liebe Gottes ist so ähnlich wie die Mutterliebe. Nicht mehr, nicht weniger. Und alles andere kannst du vergessen, diese wahre Liebe. Deine Schwester, deine Eltern, deine Tanten, Onkel und Cousinen, die du liebst und so weiter, sind was Besonderes für dich und so weiter. Aber das ist kein Vergleich mit der Mutterliebe. Würdest du für deinen Bruder, für deine Schwester, für deinen Cousin, für deinen Neffen sterben, für deine Tante? Ja, wer würde das machen? Die Mutter trug dich 9 Monate unter dem Herzen und sie hat etwas Stück von dir angenommen, sie hat dich angenommen und sie hat etwas von sich, das Körperliche und Seelische weitergegeben. Die Seele der Mutter hat sich für dich entschieden, 9 Monate hat sie sich für dich entschieden, das ist mein Kind, das wird mein Kind sein. Und manche, die so Kinder austragen für andere Leute, denn wenn das Kind da ist, wollen sie das Kind gar nicht abgeben, verstehst du? Dann ich habe das Kind, ich mich für das Kind entschieden. Ich liebe das Kind, ich möchte das Kind behalten. Auch so Leihmutter, die hat sich für das Kind entschieden. Keine Entscheidung der Seele kann einen Menschen dazu bringen, sich zu verlieben. Ja, keine Entscheidung. Ich habe für dich entschieden. Aber was passiert, wenn es darauf ankommt? Bist du bereit, bis zum Schluss dabei zu sein bei dieser Person? Es passiert einfach, ja, dass man sich entscheidet für einen Menschen, aber bleibt man bis zum Schluss da, verstehst du? Ja, meine Mutter hat Gallenkohle gekriegt, mein Vater hat gesagt, ja, verstehst du, braucht mir nicht keine extra Nahrung geben, wir wollten ihr Weintrauben geben, wir wollten ihr das und wir wollten ihr jenes geben, damit mein Vater sich besser fühlt und länger lebt und so weiter. Und dann hat er gesagt, nein, ich möchte zu meinem Heiland leben. Und meine Mutter hat Gallenkolik bekommen. Der liebt den Heiland mehr als mich, verstehst du? Der hat es nicht verstanden. Ja, die liebt mich nicht, verstehst du? Und nach der Gallenkolik, wir haben mit der Mutter gesprochen, mit der Mutter gebetet. Und die Mutter musste das verarbeiten. Mein Mann liebt mich nicht. Mein Mann liebt Jesus mehr. Jesus ist ihm das Wichtigste. Und das ist so im Leben, verstehst du? Die wahre Liebe stirbt nicht. Was ist die wahre Liebe? Alles vergeht. Auch die menschliche Liebe, die menschliche Zuneigung, die ganze Güte, die vergeht. Ich muss jetzt heimgehen. Ich muss dich verlassen, Mutti oder Vati oder Bruder oder Schwester. Es passiert einfach. Die Liebe zum Herzen ist nicht so einfach. Jeder wahre, wiedergeborene Gläubige hat die Liebe Gottes in sich empfangen, so wie mein Vater. Ich will zu meinem Jesus. Mein Leben ist gelebt. Ich habe alles gehabt, was mein Leben zu bieten hat. Ich bin lebenssatt, so wie die Patriarchen. Ich gehe zu Jesus. Verstehst du? Das ist diese andere Liebe, diese wahre Liebe, die aus dem Herzen kommt. Wer ist das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja, jeder wiedergeborene Gläubige hat die Entscheidung getroffen, Gott zu lieben. Und das müsste für uns auch wichtig sein. Ich liebe Gott mehr, wie ein Partner, eine Partnerin oder meine Kinder, meine Familie. Und deshalb sagt Jesus, wer nicht absagt, was er alles hat, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist hartes Wort, sehr hartes Wort sogar. Wer nicht allem absagt, was er hat. Und manche Leute sagen, ja, ich liebe meinen Mann, meine Frau und so weiter. Aber wir dürfen sie nicht mehr lieben als Gott selber. Gott ist Nummer eins in unserem Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ja, nur wenige. Ich kenne nur ganz wenige Leute, die richtig verliebt sind. Die richtig verliebt sind. Verstehst du, die richtige Liebe haben. Die nicht nur mit dem Mund bekennen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wir können eine Intimität haben. Ja, und wir können Gott erfahren, wie Gott einen Menschen führt und leitet und so weiter. Und wir merken, diese Liebe ist perfekt. Gott meint es gut mit mir. Die Leute meinen nicht gut mit mir. Du weißt gar nicht, ob deine Frau oder dein Mann gut mit dir meint, dein Freund, deine Freundin. Das weißt du gar nicht. Die sprechen und sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist leicht, so leicht gesprochen. Ich habe einen Amerikaner mal bei mir in der Gemeinde in Stuttgart gehabt, der sagte, ich habe 100 Postkarten verschickt an Mädels, ich liebe dich, verstehst du? Was ist das? Verstehst du, das ist nur Bluff, verstehst du? Nur Augenwischerei, ich liebe dich, nur 100 Postkarten zu verschicken. Das lässt sich so leicht schreiben, ich liebe dich, verstehst du? Aber liebt man wirklich diese Person? Ist das Herz in Zuneigung wirklich da? Gottes Liebe hat eine Agenda, ja, die ist nicht unter den Menschen zu finden. Das Einzige, was dem nahe kommt, ist, bin so verliebt und ich kenne Leute, die so verliebt sind. Verstehst du, denn ist die Welt vollkommen egal. Egal, was die Mutter sagt, egal, was die Eltern sagen, egal, was die Kirche sagt, egal, was die Gemeinde sagt. Denen ist alles egal. Sie sind so verliebt, sie lassen sich nicht stören. Und manche Königsfamilien, die verzichten auf ihren Thron, verzichten auf ihr Amt, nur dass sie einander heiraten können, auch wenn die schon ein paar Mal geschieden ist. Verstehst du? Wir kennen aus der Boulevardpresse diese ganzen Geschichten. Denen ist alles egal, aber die sind richtig verliebt oder zumindest sagen sie, dass sie verliebt sind. Hier gibt es eine besondere Beziehung, verstehst du, wenn man richtig verliebt ist, eine besondere Intimität. Sie sind ein Herz und eine Seele. Aber das ist die Frage, wie lang? Solange der Ofen heiß ist. Aber was ist, wenn der Ofen kalt wird? Wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Probleme kommen, wenn Krankheit kommen, wenn die Tage kommen, die einem nicht gefallen? Ja, da sagen sie ganz groß, bis der Tod euch scheidet. Ja, ich habe oft Leute getraut in der großen Kirche und habe ich gefragt, soll ich diese Formel verwenden, bis der Tod euch scheidet und so weiter. Und ja, das müssen sie unbedingt verwenden. Und ich habe festgestellt, diese Leute sind nach kurzer Zeit wieder geschieden worden. Was nützt es, wenn ich die Formel verwende, bis der Tod euch scheidet und ist, sobald die Schwierigkeit kommt, sobald ein anderer Mensch dazwischen kommt, verstehst du, und die Liebe verflacht wieder. Ja, nicht nur in Zeiten, wo wir gut, uns ums gut geht, dass wir lieben, sondern wir sollen uns lernen auch in Zeiten, wenn es schlecht geht, uns einander zu lieben. Und das ist wahre Liebe, die zu mir hält, auch wenn es mir dreckig geht, wenn ich krank bin, wenn ich unten liege, wenn mich niemand mag, wenn ich alles verloren habe, wenn ich pleite bin. Ich werde nicht vergessen, in Heilbronn habe ich ein Ehepaar gehabt und der Mann hat ein paar Mal pleite gemacht in der Firma, also Offenbarungseid, und die Frau hat gesagt, ich stehe zu dir, egal ob du was hast oder nichts hast, verstehst du? Ob du was bist oder nicht bist, verstehst du? Ja, ich stehe zu dir, und das ist wahre Liebe, die zu mir steht, ob es mir gut geht oder mir schlecht geht, egal wie es mir geht, auch wenn es mir dreckig geht. Wahre Liebe hat etwas mit Anbetung zu tun, mit Verehrung. Ich schätze in diesen Menschen was Besonderes. Und so ist Gott, der schätzt in uns etwas Besonderes. Er hat etwas hineingelegt in diesem Herzen, wo nichts drin ist. Verstehst du? Ja, schau doch die Herzen an. Wir haben so ein Buch gehabt, so ein Ärztebuch, wo man aufklappen konnte. Da konntest du aufklappen den Bauch, da konntest du Brustkorb aufklappen, da konntest du das aufklappen und da konntest du das Herz aufklappen und in dem Herz aufklappen und im Herzen war nichts drin. Verstehst du? Da ist nichts drin. Das ist nur eine Pumpe, verstehst du? Die pumpt. Und schon das kleine Baby, beim kleinen Baby fängt er schon an, 100 bis 120 Mal in der Minute zu pumpen. Stell dir mal vor, 120 Mal in der Minute zu pumpen. Und wie oft pumpt das bei uns das Herz? Für was ist dein Herz erfüllt? Da ist nichts drin, verstehst du? Nur Backpapier eigentlich, auf Deutsch gesagt. Aber leider ist das meiste, was in der christlichen Kirche, in der Gemeinde als Anbetung genannt wird, ist gar keine Anbetung. Das ist nur Blabla, nur Lippenbekenntnis. Gott sagt, mit euren Lippen kommt ihr nah zu mir, aber euer Herz ist ferne von mir. Verstehst du? Euer Herz ist ferne. Singen, die Hände hochheben, knien und so weiter ist nur ein äußerer Ausdruck der Anbetung, aber es ist kein innerer Ausdruck des Herzens. Weißt du? Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Aus dem Herzen kommt die wahre Anbetung. Nicht aus den Lippen, aus dem Mund, von der Zunge oder von den Händen, verstehst du, oder was wir äußerlich auch gestalten. Darum wollen wir auch, und da bin ich sehr vorsichtig, ich richte nicht über andere, wenn sie sagen, ich bete Gott an. Das kann man nicht urteilen, das kann man nicht hier irgendwie erklären und beurteilen. Nur Gott weiß das Herz, Gott kennt das Herz. Deshalb, er sieht das Herz, ob man mit dem Herzen Gott anbetet oder nicht. Wie beten wir Gott an? Oder stellen wir etwas nur zur Schau? Wir zeigen den Leuten, wie wir Gott anbeten. Mir ist passiert hier, wir haben eine Veranstaltung im ICC, also im Kongresszentrum, und also mit mehreren Gemeinden zusammen. Und da ist eine Schwester, die geht dazu, jemand, die wo sitzen geblieben ist. Warum beten Sie nicht? Warum heben Sie die Hände nicht hoch? Warum stehen Sie nicht? Dann sagt die Schwester, das habe ich gerade zufällig mitgekriegt. Ja, weißt du, ich habe heute so einen schweren Tag gehabt. Ich kann das nicht, verstehst du? Wie die anderen jetzt aufstehen und beten. Weißt du, Gott sieht das Herz. Die Leute denken immer, und das Äußere ist wahre Anbetung. Fall nieder und bet mich an. Ich will nicht die Anbetung anderer Leute beurteilen. Jeder muss selber wissen, ob er Gott anbetet oder nicht. Und nur der liebe Gott weiß es. Nur er weiß es, was aus dem Herzen kommt, ob es zum Herzen auch Gottes geht. In einer US-Anfrage unter Charismatiker, nach einem Kongress, großen Kongress, da wurde gefragt, liebst du Gott und hast du eine Beziehung zu ihm? Und haben fast alle gesagt, ja, wir haben das, verstehst du? Und dann hat man ein bisschen weiter nachgefragt, weiter nachgebohrt, und dann haben sie gesagt, sie haben nur ein Gefühl der Beziehung. Verstehst? Was nützt es, du hast nur ein Gefühl der Beziehung, aber du hast keine persönliche Beziehung zum allmächtigen Gott. Und so viele Menschen gehen nur nach Gefühl, aber das Herz hat nichts mit Gefühl zu tun. Gefühl schwankt, verstehst du, wie eine Kurve. Eine innige Beziehung zu Gott haben ist viel mehr als das. Es ist eine wahre Intimität. Herr, egal was du mir sagst, egal was du mir befehlst, ich werde dir folgen. Ich werde mich für dich aufopfern. Ich werde sogar meinen Sohn Isaac opfern, hat der Abraham gesagt. Der hat alles gemacht. Und hat Gott mit dem Herzen geliebt, nicht nur mit dem Verstand und nicht nur mit seinem Glauben, mit seiner Religion. Im Leben erlebt man diese Intimität, diese wahre Liebe. Liebst du wirklich? Und es zeigt sich im Leben. Bist du bereit, deinen Sohn zu opfern, Abraham? Den du erbeten hast, für den du geglaubt hast, den du geliebt hast in deinem Leben? Ja, viele Christen haben das Gefühl, Ja, sie haben was verpasst. Sie müssen was nachholen, schnell hopfen, ein bisschen springen, ein bisschen sich bewegen, ein bisschen Rummel, ein bisschen Betriebsamkeit. Das ist nicht wahre Liebe. Wahre Liebe ist, dass ich Gott liebe, auch in schweren Tagen, auch in Tagen, die mir nicht gefallen, auch im Alter, nicht nur in der Jugend, nicht nur, wenn es mir gut geht, wenn ich satt bin, ja, dass ich Gott liebe, auch wenn ich Hunger habe, wenn ich Durst habe, wenn es mit mir nicht mehr weitergeht. Ich habe diesen, ich werde es nie vergessen, weißt du, wenn du mal nach Rom fährst, geh in die Sixtinische Kapelle von Michelangelo, wie der gemalt hat, verstehst du, hat so viel Wahrheit gemacht. Ich dachte, der wäre ein Charismatiker, ein geisterfüllter Mensch, und das war er bestimmt, denn er hätte nie so darstellen können. Das jüngste Gericht, verstehst du, schon allein ist so gigantisch, aber das Große ist das, was mich fasziniert hat, gleich am Anfang, da sehe ich der Johannes der Täufer, der zeigt auf Jesus, siehe, das ist Lamm Gottes, dann ist er wie berauscht, wie besoffen, wie als wenn er Drogen genommen hätte, als wenn er in Ekstase wäre, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Weißt du, der hat es verstanden, so darzustellen, so live, so echt zu stellen. Der Johannes der Täufer sieht Jesus auf ihn zukommen, dass er getauft wird. Und zwar, er ist wie im Trance, wie in einem Zustand der Verzückung, wie in einer Hypnose, als wenn er entrückt wird. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Verstehst du? So hat er ihn dargestellt. Und das hat mich so ergriffen. Der konnte sich so plastisch sich hineinversetzen in den Johannes den Täufer. Er taumelt, er kann nicht mal richtig stehen mehr, verstehst du? In der einer Hand hält er sich fest und dann zeigt er, das ist das Lamm Gottes. So wird Johannes der Täufer dargestellt. Einmal versuchte ein Paar bei mir in meiner Gemeinde in Stuttgart damals, mich davon zu überzeugen, dass sie sich sehr, nein, nicht in Stuttgart, in Heilbronn war das, die haben versucht, wie sehr sie sich lieben. Verstehst du, du hast immer gesehen, wie sie Händchen halten und dergleichen. Man dachte, diese Leute sind glücklich, dachte ich wenigstens. Und sie waren mal bei mir in der Seelsorge über ein paar Dinge in ihrem Leben. Sie waren 36 Jahre verheiratet, hatten 3 Kinder, reisten viel zusammen, genossen die gleichen Sportarten und hatten die gleichen Hobbys, verstehst du, und arbeiten zusammen. Sie hatten viel Gemeinsames unternommen und sie hatten ein schönes Haus. Sie liebten da, wo sie lebten, es war schön und so weiter. Und sie liebten das Leben, sie genossen das Leben und so weiter. Und man hat den Eindruck gehabt, diese Leute sind wirklich verliebt. Und ich habe geglaubt. Ja, wirklich geglaubt, die sind wirklich verliebt, verstehst du? Sie haben so viel Gemeinsames. Und je näher ich dann die Leute kennenlernte, 10 Jahre war ich dort Pastor in der Gemeinde in Heilbronn, und je mehr ich mit ihnen sprach und ihre Familie beobachtete, desto mehr Zweifel bekam ich über ihre Verliebtheit und so weiter. Sie haben sich befriedigt. Der Mann hat ihr Perserteppich gekauft, einen Pelzmantel gekauft und was weiß ich. Die haben sich einander beschenkt. Also was sie konnten, sie hatten Geld, verstehst du sie? Und so weiter. Die Frau hat sogar ihn unterstützt bei seinen extra Hobbys und anderen Leistungen und die Wünsche erfüllt. Aber verliebt. Habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass sie verliebt sind, verstehst du? Dass, ja, auch wenn sie einander die Wünsche erfüllten, da fehlte etwas Entscheidendes, da fehlte das Feuer. Das Feuer der Liebe. Das hat gefehlt, ja. Und dann lernte ich später auch noch ein anderes Paar in der Gemeinde. Die hatten vieles nicht, was das eine Paar gehabt hat dort bei Heilbronn. Ja, sie waren ein armes Pärchen, aber sie haben sich amüsiert, verstehst du? Sie waren glücklich. Sie hatten nichts, verstehst du? Sie hatten nicht viel, aber sie waren glücklich. Ja, und es ist ein großer Unterschied, ob man einander liebt, nur wegen dem Materiellen, nur wegen dem Äußeren, oder was auch immer ist, oder ob man einander liebt, weil man mit dem Herzen übereinstimmt, ja. Ja, und sie haben nichts vermisst. Ich habe öfter dieses Paar und diese andere Frau immer verglichen, versucht zu vergleichen, was ist wahre Liebe. Und ich habe mir gedacht, das erste Pärchen da, wo sie alles haben, verstehst du, einen Weinberg haben sie, was sie so alles haben noch, verstehst du, waren richtig betucht. Ja, aber sie waren nicht glücklich. Man kann betucht sein und doch nicht glücklich sein. Ja, und das andere Pärchen, die waren nicht die äußerlich die Reichsten, aber sie hatten so viel Freude aneinander, an den Kindern nachher. Sie haben so viel mit den Kindern unternommen. Ja, im Schwabenland existiert immer wie eine Unsitte, und ich sage, das ist eine Unsitte, deshalb bin ich froh, dass ich nicht im Schwabenland bin. Gott möge mich bewahren, verstehst du? Aber ich bin froh, dass ich nicht im Schwabenland bin. Aber dort, eine alte Schwester, eine Pastorenfrau, wenn ich Hochzeit hatte irgendwo, hat sie immer die Leute hinterher gefragt oder nebenbei gefragt, hat sie was mitgebracht? Hat sie
wie hoch ist ihre Mitgift. Ja? Weißt du, die hat es interessiert, wie hoch die Mitgift ist. Wie hoch die Mitgift ist. Einmal hörte ich die eine Schwester zu der anderen Schwester sagen, die zwei hier, die alten Schwestern, es ist wirklich egal, hat sie mir gesagt. Oder habe ich mitgekriegt, dass sie das gesagt hat. Es ist wirklich egal, wen du heiratest, solange du eine grundlegende Dinge gemeinsam hast, zum Beispiel Religion, Kinderwunsch oder Beruf. Nein, es ist nicht egal. Verstehst du, kannst die gleichen Wünsche haben, so wie die eine Familie, von der ich sprach, die hatten alles, wo alles stimmte, aber die waren nicht glücklich, ja. Hast du, wie hoch ist die Mitgift, die du mitgebracht hast? Ja, überleg einmal. Wie traurig, dass diese Schwester offensichtlich nicht verstanden hat, dass die wahre Freude erlebt wird, mit dem Herzen erlebt wird, mit dem Herzen, dass man einander begegnet. Ja, die Freude, dass man über Hals über Kopf verliebt ist, verstehst du, und das nicht nur schnell so während der Verlobungszeit, sondern permanent fortlaufend. Da kann kommen, was da will, verstehst du, ich bin verliebt. Ebenso lieben einige Christen Dinge, zum Beispiel die Kirche, die Gemeinde, die Gemeinschaft, den Wohlstand und erleben aber keine Intimität mit Gott. Verstehst du, ich gehe in die Kirche, man sitzt da die Zeit ab. Ja, es ist ja egal, du kannst auch gleich zu Hause bleiben und gleich auf deiner Couch sitzen bleiben, wenn du nur die Zeit absitzen möchtest. Weißt, wir müssen eine Sehnsucht haben, ich möchte Gott begegnen. Und ich bin traurig, wenn Gott nicht da war oder da nichts passiert ist vom lieben Gott. Ja, man braucht eine persönliche Liebesbeziehung. Selbst wenn man Gott dient. Ich denke nur an diese zwei Söhne in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Der eine dient dem Vater und sagt, Vater, ich habe alle deine Gesetze erfüllt. Ich habe alle Regeln gehalten. Ich habe treu dir gedient und du hast mir nichts gegeben. Und der verlorene Sohn kommt nach Hause und dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und so weiter. Der hat alles verplempert und hat wirklich Gott erlebt. Und mancher, und jetzt bitte halte ich fest, was ich sage, ich schlachte einige Kühe und Kälber. Und mancher Lump draußen auf der Straße, der hat Gott wirklich erlebt, mehr Gott erlebt als manche fromme Bruder und lieber Heilandschrist, verstehst du? Der hat Gott wirklich erlebt. Ich habe alles verloren. Aber was habe ich jetzt? Ich habe nur noch meinen Herrgott oder meinen Heiland oder meinen Jesus, verstehst du? Ich bin arm. Ich habe nichts, aber ich habe Frieden im Herzen. Und das, weißt du, Frieden im Herzen. Wo wohnt der Friede eigentlich? Verstehst du, da ist gar kein Platz. Das ist nur eine Pumpe, verstehst du? Aber Gott wohnt in dieser Pumpe. Ich habe Frieden im Herzen. Es gibt eine wahre Liebe, auch wenn sie bei uns ausgestorben ist, um wessen sie nicht zu finden ist. Ja, auch wenn der liebe Gott fragt nicht nach Mitgift. Was gibst du? Wie hoch ist deine Mitgift? Oder was bekommst du, was verdienst du? Wahre Liebe kann niemals sterben, das ist meine Botschaft heute. Wahre Liebe lebt im Herzen, die Liebe zu Gott, zum Vater. Und die kannst du erleben, wo du bist, verstehst du, Gott liebt mich. Da können Prüfungen kommen, da können Trennungen kommen, da kann Leid kommen, kann das Elend kommen, da können die Schwierigkeiten kommen. Wahre Liebe vergibt, das hören wir hier in 1. Korinther 13, wahre Liebe vergibt, wahre Liebe bringt Frieden und Freude. Wahre Liebe kann sogar unter Druck und Schmerzen standhalten. Der Standesbeamte fragt meistens, wenn man zur Hochzeit geht, zur Trauung, in guten und schlechten Tagen. Heute fragt man da gar nicht, weil man ja gar nicht mehr daran glaubt. Verstehst du, an diesen ganzen Schwindel, was heute alles passiert in den Ehen, in guten und schlechten Tagen. Ja, sobald schlechte Tage kommen, hauen die Leute ab voneinander, wollen miteinander nichts mehr zu tun haben. Das ist nicht die wahre Liebe. Die Liebe ist schon ausgestorben in uns, ja. Wahre Liebe bleibt geduldig, wahre Liebe gibt niemals auf, wahre Liebe vergibt, wahre Liebe ist großzügig, wahre Liebe ist geduldig, wahre Liebe trägt nichts nach. Lies mal 1. Korinther 13, was wahre Liebe ist. Wahre Liebe zählt nicht die Zeit oder die Stunden und so weiter. Sie siegt immer wieder, sie überwindet immer wieder. Ja, auch wenn dumme Sachen passieren, man kann es vergeben, man kann es verzeihen, man kann drüber hinweggehen. Das ist wahre Liebe, dass man großzügig hinweggeht, was auch immer passiert ist. Wahre Liebe, steht in der Bibel, ist stärker als der Tod. Und da können sogar Ströme nicht auslöschen, was auch sein mag. In Römer Kapitel 8, Vers 39, da ist etwas von der wahren Liebe angesprochen. Da heißt es, denn ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch eine andere Kreatur Und weder hohes noch tiefes kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Diese Liebe kann mich nicht scheiden von dem Herrn. Egal was da ist, da heißt es hier, ich bin gewiss, weder Tod noch Engel. Auch wenn man der Partner weggenommen wird, wenn du eine Witwe oder Witwer bist, verstehst du, die Liebe ist stärker als der Tod. Man hält zusammen, ja, man bleibt zusammen. Ja, noch Mächte, noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, nicht die Mitgift, das interessiert Dreck eigentlich, verstehst du, bei dieser wahren Liebe, die Mitgift, was bringt er mit? Fang an, die göttliche Liebe zu suchen. Und das ist, wofür ich predige heute Morgen. Nicht nur, dass man sich amüsiert, dass man begeistert ist. Ich bin verliebt. Ja, wie das kleine Mädchen. Ja, die Liebe wird heiß mit der Zeit, verstehst du? Und dann können wir uns noch immer entscheiden, hat der Pastor gesagt, ob das Mädel den jungen Mann heiratet oder nicht. Verstehst du? Wir können immer noch entscheiden. Es ist kein Muss, aber die Liebe wächst. Und wie stolz, wie gesagt, da hinten sitzt mein Mann. Verstehst du, wie stolz das Mädchen das sagt? Ja, da hinten sitzt mein Mann. Ja, die göttliche Liebe ist mehr als nur Belustigung, fromme Berauschung oder Faszination. Ich bin begeistert. Ja, Gott liebt dich. Ja, da hat sich nichts verändert, egal wie du bist, egal was dir mit deinem Leben passiert, egal wie hoch deine Mitgift ist, ob du überhaupt noch eine Mitgift hast. Ja, das spielt keine Rolle. Denk an Aschenputtel. Ja, die hat kein Mitgift gehabt, aber da hat sich der König verliebt in das Mädel, verstehst du? Ja, sich verliebt. Selbst wenn du so arm bist wie eine Kirchenmaus, Gott verliebt sich in dich. Ja, Gott liebt dich in aller Liebe. Er liebt dich mit all deinen Fehlern und deinen Schwächen. Das macht kein Mensch, verstehst du? Sobald er merkt, du, man kann dich nicht mehr umerziehen, man kann dich nicht mehr verändern, man kann dich nicht da in diese Schablone oder jene Schablone pressen. Naja gut, es gibt noch andere Leute auf dieser Welt. Er liebt dich, auch wenn du behindert bist. Und das ist das Schöne am lieben Gott. Er hilft dich auch, wenn du behindert bist. Wenn du schwer krank bist, wenn du alt bist, wenn du nicht mehr so attraktiv bist. Weißt du, man kann sich einander gerne lieben, solange man hübsch und schön und fit ist und jugendlich ist. Aber was passiert im Alter nachher? Verstehst du? Da lässt man die Alte springen oder den Alten springen, verstehst du? Ja. Wenn du nicht mehr attraktiv bist. Was ist, wenn du alt bist? Was passiert, wenn du plötzlich Runzeln bekommst, wenn du nicht mehr schön bist? Wenn du nicht mehr die Leistung bringst, ja, dann lässt man dich fallen. Aber Gott gehst du nicht zu Last. Er liebt dich. Er liebt dich bis ins hohe Alter. Ich habe dich getragen, heißt es einmal in der Bibel. Ich habe dich nicht verlassen, nicht versäumt. Gottes unendliche Liebe, seine wahre Liebe ist noch nicht gestorben. Deshalb, in dieser Welt ist die Liebe gestorben. Vergiss es. Du wirst es wahrscheinlich nicht finden, auch wenn du suchst. Hier im Westen auf jeden Fall nicht. Da wirst du vielleicht Sex finden. Da wirst du vielleicht dich amüsieren können. Aber die wahre Liebe ist etwas, was aus dem Herzen kommt. Die wahre Liebe. Er hat seinen Sohn gegeben und nicht verschont, sondern für alle hingegeben. Und wie sollte mit uns nicht, mit ihm nicht alles schenken? Das war die Liebe Gottes. Gott hat seinen Sohn gegeben und wir können gerettet werden. Wir können den Glauben an durch den Glauben an Jesus Christus finden. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Römer 8, Vers 32. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Da lasse ich nichts durch meinen lieben Gott gehen. Verstehst du? Da lasse ich nichts durch. Verstehst du? Die Auserwählten Gottes anklagen. Gott steht zu uns, auch wenn die Leute uns verdammen, verurteilen, in die Pfanne hauen, über den Tisch ziehen. Gott ist für uns. Ja, und er ist für uns. Ja, Gott hat es. Ist es, der gerecht gemacht hat. Wer kann uns verurteilen? Jesus ist, der zu Rechten der Majestät sitzt. Er tritt für uns ein. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Fürsten noch weder Gewalt noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges oder sonst noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, bist du so gewiss? Hast du so eine intime Beziehung zum Vater im Himmel? Also meine Familie mag mich vielleicht nicht, meine Brüder mögen mich nicht, meine Verwandten mögen mich nicht, aber mein Gott im Himmel, der mag mich. Er liebt mich, er hat mich angenommen und er wird zu mir stehen, egal was für ein Lump ich bin. Ja, in aller Ehrlichkeit, ich sage euch, Gott schaut nicht auf das Äußere, nicht auf die Mitgift, Gott schaut auf das Herz an. Wie sieht dein Herz aus? Ich liebe dich. Und mit dem Herzen fängt alles an und mit dem Herzen hört alles auf. Und deshalb heißt es in der Heiligen Schrift, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Er will nicht mehr haben. Dein Herz. Danke, Jesus, für deine große Liebe. Du hast uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Du hast an uns geglaubt, bevor wir geboren wurden. Und du wirst weiter uns lieben. Das ist deine wahre Liebe zu uns und du wirst bei uns bleiben. Danke, dass du uns alles schenkst, egal ob wir was haben oder nicht. Ob wir nach Hause kommen wie der verlorene Sohn, ohne Mitgift, ohne dem Erbe und so weiter. Und du wirst uns all das geben, was nötig ist zu einem fröhlichen, glücklichen, ja, schönen Leben. Ich danke dir, Vater, für diesen Tag und ich segne diesen Tag in Jesu Namen. Praise God.